Happy Shooting, Folge 356, Eselsmücke.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Es ist 22 Uhr, ganz genau der 15. April, 22 Uhr und 23 Sekunden. Sie hören eine weitere Aufzeichnung von Happy Shooting, der Fotopodcast mit Chris Marquardt und Boris Nienke. Wir gehen in den Marathon der langen Happy Shooting Nacht. Seien Sie live dabei, wenn Sie es verpasst haben, vielleicht das nächste Mal.
Wir sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Was war das denn?
Ja, so geht das.
Ja, nee, das ist aber für die Leute, die es jetzt auf der Konserve hören, eh egal.
Richtig.
Dass wir schon vorher aufgenommen haben, weil ich bin nicht da. Ne?
Ja,
in die Berge.
Du bist in die Berge, ganz
oben. Ich bin in die Berge,
oben.
Bin ich. Ganz oben in die Berge bin ich.
Mit Sauerstoffmaske.
Nee, das nicht. Aber es ist so hoch dann auch nicht. Aber nee, deshalb haben wir vorher aufgenommen. Aber das ist völlig uninteressant. Höchstens als Erklärung, weil dass wir keine so ganz aktuellen Themen in dieser Sendung haben. Aber wir wollten euch nicht alleine lassen und darben lassen wie manches andere Mal. Deshalb
das geht
haben
ja gar
wir
nicht.
Eben, sonst, naja. Jedenfalls sind wir da und wir haben heute wieder eine Sendung zum Thema Fotografie.
Sonst müsst ihr weinen und das halten wir nicht aus.
Genau.
Wir sind ja so nah am Wasser gebaut.
Wir?
Ja, wir nee, haben. Alle sind wir am Heulen.
So. Wir haben heute Belichtungen langsam.
Oh, das ist interessant. Dann haben wir eine Frage und eine Diskussion. Spiegel oder warum nicht und überhaupt?
Genau, dann haben wir scharfe Augen.
Aber wie?
Aber wie scharf, ne?
Ja. Dann haben wir Fokusfummeln im Dunkeln von Stefan.
Genau, dann packen wir mal das Thema Spiegelreflex gegen Systemkamera an.
Ja, das begleitet mich ja auch schon seit einer Weile, ne?
Ja.
Dann habe ich was ganz Tolles gefunden, eine tolle Idee für Hochzeitsfotos oder andere Feierlichkeiten.
Ja, aus dem Bogensatz, ne? Aus dem, es ist spät, ne? Aus dem Bodensatz hast du ein Kickstarter-Projekt rausgefunden, den ProDot.
Ja. Ist inzwischen schon gefundet. Dann haben wir noch einen Nachtrag von unserem Hausmeister. Der lässt uns ja auch nicht locker.
Aber wir fangen wie immer an mit einem Geräuschrätsel. Wenn der Boris mal die Musik wegmacht, dann
ja,
ist sie weg.
Ich mach mal die Musik weg. Ich mach mal das Kapitel hin. Dann mache ich mal die Musik stopp. Dann mache ich mal wieder laut, damit wir das Geräuschrätsel auch hören. Guck mal. Nach 3 Sendungen habe ich raus, wie es geht.
Ja, wir üben das schon den ganzen Tag.
Das Geräuschrätsel ist von Michael.
Klingt so ein bisschen. Oh, das war noch nicht rum. Was? Ja,
das
nee,
ist geil,
ich,
oder?
Ja, keine Ahnung. Ein Tacker. Genau, im Chat wird geraten. Tacker oder Ostereierköpfen.
Ja, am Anfang klingt das so ein bisschen, als ob man auf einer harten Schokolade kaut, aber so der Rest passt dann irgendwie nicht dazu.
Ja, und ganz am Schluss, ne? Den Klebestreifen abgezogen. Was das wohl ist. Ich habe es noch nicht gesehen, die Auflösung. Ich lasse mich genauso überraschen. Ja, wir machen das jetzt wieder so wie vorhin auch. Ne? Wer hier live beim Pre-Recorden zuhört, der hat es ja schon mitbekommen. Wir nehmen Live-Fragen und zwar diesmal ausnahmsweise mal aus dem Chat. Also die mittlerweile, wow, das wächst hier an, 37 Leute im Chat. Ihr dürft uns gerne hier ein paar Fragen reinhauen. Macht bitte, stellt bitte sicher, dass ihr da Chris oder Chris Marquardt reinschreibt, ohne Ad, einfach nur Chris Marquardt, ein Wort, meinen Usernamen dort im Chat, dann sehe ich die und vielleicht nicht so viele auf einmal, sonst scrollen die davon, aber ich versuche die mal so zwischendrin ein bisschen reinzunehmen. Eure Fragen, ja.
Super.
Gut, wir haben Fotofakt. Ah, direkt von vorhin, zwischen den Sendungen, hat Jackfreak aus dem Chat einen Fotofakt zu 356 hier reingegeben. Und zwar den Rollei Flash Adapter SCA 356.
Ui.
Erinnerst du dich an diese SCA? An dieses SCA-System? Das hatte ich früher mal bei einem Metzblitz. Das war, da haben diese Metzblitze so unten so einen SCA-Adapter gehabt für das entsprechende Kamerasystem und dann konntest du quasi nur den Adapter auswechseln und dann hat der Blitz an dein Kamerasystem gepasst. Das gibt's heute immer noch.
Das hatten die Metz doch sowieso.
Ja, und das ist dieses SCA-300-System und das gibt's auch für die Rollei.
Okay.
Kameras.
Ich wusste nicht, dass das SCA heißt. Ja. Ehrlich gesagt.
War genau. Und der Link, der ist in den, warte mal, da machen wir doch gleich einen Link in die Shownotes. Tada. Und in den Live-Shownotes übrigens auch. Oh, immerhin 13 Leute gucken sich die an. Cool. Ja, ein Roller ist ja da in Braunschweig, wo wir schon Fotoworkshops gemacht haben. Auf dem Gelände, wo das Ding herkommt.
Cool.
Das ist mal cool, weil ich weiß genau, quasi genau, wer dahinter steckt. Ha.
Ja, finde ich gut.
Sehr Dann schön.
Haben wir vom Hausmeister...
Ja, hat wieder was zu schimpfen. Also wenn er hier was audiomäßig schickt, dann habe ich ja immer, dann zucke ich so ein bisschen, dann ziehe ich so das Genick ein bisschen ein und hoffe, dass er nicht zu, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Ja, ich setze schon mal prophylaktisch die Eselsmücke aus. Mücke.
Die Eselsmücke. Hast du was getrunken?
Jetzt stell dir das mal bildlich vor.
Moment.
Guck mal, Mutti, eine Eselsmücke.
Eselsmücke, ich google das gerade mal. Eselsmühle finde ich hier. Ich finde keine Eselsmücke, die gibt's auf Google gar nicht. Ach nee, stattdessen suchten sie Haus der Wahrheit.
Ich hatte tatsächlich noch keinen Alkohol, das wird vielleicht auch das Problem sein. Oh, herrlich. Die
Eselsmücke.
Die Eselsmütze wollte ich natürlich sagen. Ich spiele einfach mal ab, was er zu sagen hat. Man hört ja gar nichts.
Du musst schon laut machen.
Servus, Hausmeisterei, die 62. Lieber Marc Landwehr, ich möchte dich jetzt ein bisschen vor der Klasse schelten. Danke für die Mitarbeit. Ich finde es eh toll, wenn ihr euch alle bei der Happy Shooting Map anmeldet. Darum ist sie ja da, darum mache ich die ja auch. Aber ein bisschen müsste man da schon helfen. Ich zwinge euch jetzt inzwischen schon dazu, dass man E-Mail-Adresse da reinschreibt für etwaige Unklarheiten. Nur wenn ihr dann keine Antwort zurückgebt, wenn ich da auf die E-Mail-Adresse eine Frage stelle, hilft mir das nicht weiter. Und euch auch nicht. Weil so lange kommt ihr nicht auf die Karten drauf. In deinem Fall zum Beispiel gibst du Pasadena an oder Pasadena oder wo auch immer das ist. Ich habe es, glaube ich, 4-mal oder so angefunden in Google. Das gibt es weltweit mehrmalig. Also bei solchen Ortschaften bitte etwas präziser angeben. Oder Ortschaft wie Hausnamen Hausing. Das kann in Bayern sein, das kann in Österreich sein, in der Schweiz, das kann überall sein, ein bisschen präziser, also ein Land dazu, eine Postleitzahl oder eben einen direkten Google Maps Link. Danke für Ihre Mitarbeit. Jetzt dürft ihr wieder in die Klasse.
Ja, habe ich doch gesagt, ne? Er hat was zu schimpfen, aber es ist okay. Also, wenn ihr Ortsnamen angibt, also erstmal antwortet auf E-Mails, falls da was eine Rückfrage kommt und zweitens, wenn ihr Ortsnamen angibt, dann seid euch einfach bewusst, dass der deutschsprachige Raum vielleicht doch ein bisschen größer ist als nur so 500 Meter um euer Haus. Ne? Es gibt innerhalb Deutschland viele Orte mit den gleichen Namen, also den gleichen Namen mehrmals und dann gibt es die alle teilweise nochmal irgendwo in der Schweiz, in Österreich und
ganz häufig tatsächlich
auch noch in den USA. Ja, Stuttgart, USA, Tübingen, USA. Mhm. Ich bin mir sicher, dass es auch hier Hannover, USA mindestens 5-mal gibt.
Bestimmt.
Tja, und dann schreibt man Hannover hin und schon war es nicht klar.
Ich frage gleich mal den Router, ob er mir eine Eselsmücke zeichnen möchte.
Eselsmücke, ja, das ist das Gegenstück zur Pferdefliege, sagt Turrican. Ne? Ja. So, du kennst diese Pferdebremsen.
Pferdebremsen kenne ich, ja.
Ja, die Eselsmücke.
Wobei, interessanterweise gibt es auch Nasenbremsen.
Warum muss man eigentlich Pferde bremsen?
Ja, setz dich mal auf eins, dann weißt du Bescheid. Ich brauche nach wie vor von euch bitte einen Jingle zum Thema Bodensatz. Also wenn jemand von euch so ein bisschen audiomäßig begabt ist und so eine kleine Jingle-Meisterei zu Hause hat oder gerne hätte und eine schöne Idee hat für einen kurzen, knackigen und sapschigen Bodensatz-Jingle.
Sapschig.
Ja. Kennst du auch nicht, macht nichts.
Sapschig ist...
Es ist, wie es klingt.
Ist mir nicht geläufig. Ach, ist das ein onomatopoetisches Wort? Das nennt man so, wenn es klingt, wie es... Onomatopoetisch. Onomatopoesie.
Onomatopoetisch.
Ja, zack zum Beispiel. Peng.
Oder Fitz.
Oder Sapsch.
Oder Sapsch wahrscheinlich. Genau, also dann bitte einfach mal so einen Bodensatz-Jingle an info@happyshooting.de, Stichwort Bodensatz-Jingle. Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt habe ich jedenfalls was aus dem Bodensatz rausgekramt, und zwar von der Birgit. Die hatte uns einen Link zu einem Kickstarter-Projekt geschickt, was total abgedreht ist. Total schade, dass ich das übersehen habe. Ist aber inzwischen tatsächlich gefundet. Man kann es auch ganz offiziell auf der Seite kaufen. Also nicht auf der Kickstarter-Seite, sondern auf der Seite von dem Hersteller. Das nennt sich ProDot. Wir verlinken mal zu der Kickstarter-Seite. Was das ist, ist es eigentlich total simpel.
Das, also wenn du das googelst, dann landest du bei der ProDot GmbH. Individuelle Softwarelösung in Deutschland.
Das ist falsch. Musst du auf die Kickstarter-Seite gehen, ein bisschen runterscrollen, da ist der Firmenname.
Ah, der Firmenname ist Custom DSLR. SLR. Mach mal weiter.
Genau. Das ist ein kleiner Punkt, ein Profi-Punkt, ein aufklebbarer Punkt, kann man sagen. Das ist ein Punkt, den klebt ihr zum Beispiel auf den Auslöseknopf von eurer Kamera drauf.
Als Schmuck.
Oder auf zum Beispiel den Startbutton von einem iPad oder iPhone. Mhm. Und dieser Punkt hat halt die Aufgabe, dass er besser zu fühlen ist.
Der hat nämlich Noppen.
Der hat Noppen, der hat quasi eine Struktur.
Ein gefühlsechter Auslöser.
Yep.
Mit Noppen.
Ja. Und das finde ich total geil. Also dann, also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist der Hammer. Ja, das klebt ihr dann einfach so auf den Auslöser und dann könnt ihr halt dann besser ertasten, wo der Auslöser ist und sie sagen, dass er sich dann irgendwie feinfühliger bedienen lässt. Gefühlsecht halt.
Ja, solche Geschichten gibt es ja auch aus anderen Bereichen. Also im Leica-Bereich ist das auch gar nicht mal so unüblich, dass man sich auf den Auslöseknopf einen Knopf draufschraubt. Und zwar haben die Auflöser in dem Auslöser oben so einen Anschluss für einen Drahtauslöser, so zum Reinschrauben. Und da kann man aber auch was anderes reinschrauben. Und da gibt's eben diese Auslöseknöpfe, die man drauf tun kann. Und die sollen das halt auch irgendwie, also manche schwören da drauf. Und für manche ist es auch einfach nur ein teurer Schmuck. So ein bisschen so wie in so einem Manschettenknöpfe und so. Ich habe es bisher einfach noch nie ausprobiert. Keine Ahnung, ob das so ein Zubehör ist, was tatsächlich was bringt.
Jackfreak im Chat sagt, er hat sowas und findet das total toll.
Ja, cool.
Ja, also scheint ja zu funktionieren. Ich fand es ein bisschen krass, weil in dem Kickstarter-Projekt hatte ich gesehen, war man mit $15 dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine ganze Tüte kam oder nur eine. Und jetzt kann man die kaufen auf der Webseite irgendwie für $7,95, also irgendwie halber Preis. Weiß aber jetzt auch nicht, ob das für einen oder für einen ganzen Satz ist. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Schnelle geguckt.
Auf der Website sind es $7,95 für einen Zweierpack, glaube ich.
Also zwei Stück, okay.
Ja, die muss man ja mindestens haben, ne? Einen für die Zweitkamera, ne? Das ist ja der ProDot. Na gut, ne? Warum nicht, ne? Warum nicht so einen roten Knopf? Das sieht dann auch so ein bisschen nach Leica aus, ne? Wenn man so einen roten Pömpel auf.
Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt einen roten drauf machen wollte.
Aber. Der sieht rot aus. Ich weiß nicht, ob es da andere Farben gibt.
Ach so?
Keine Ahnung. Du hast...
Ach so, der Jackfreak sagt, für die $15 kamen drei Tüten à drei Stück.
Ah, okay. Im Kickstarter. Aber der Kickstarter ist rum.
Nee, ist schon klar, aber das erklärt den etwas höheren Preis. Also das ist okay. 9 Stück, das ist okay.
Dann brauchen wir ja 9 Kameras.
An den Jackfreak im Chat waren das verschiedene Farben. Rot, schwarz und weiß, siehste wohl. Dann kannst du mich auch mal tauschen.
Das finde ich gut. Die sind doch selbstklebend. Die kann man doch nicht einfach wegmachen und woanders hinkleben. Dann kleben die nicht mehr.
Kannst du mit dem Auslöseknopf austauschen. Stell dich nicht so an.
Ja, Kameramodding für Fortgeschrittene.
Ja, also Kickstarter weiterhin ein Quell der Freude. Finde ich klasse.
Ja, ne, wie immer. Kickstarter, cool. Du hast einen Link-Tipp gefunden, und zwar Filmposter. Was geht denn da?
Das ist der Hammer. Habe ich bei F-Stoppers gefunden, durch Zufall. stell dir vor, du siehst ein Filmposter und dann, ja, also so ein klassisches hier, Herr der Ringe zum Beispiel, Bad Boys, Twilight, ne, so diese richtig scharfen Poster so. Und dann guckst du aber genauer hin und denkst so, da bin ja ich drauf. So, mit Frau oder Freundin oder beiden. Mhm. Und da hat sich jetzt halt, oder das hat einer gemacht, nämlich der Andres Martinez. Der hat sich bekannte Filmplakate genommen und hat die quasi nachgebaut, nachfotografiert, natürlich auch Retusche dabei. Und die Schauspieler hat er dann eben ersetzt durch Freunde von ihm, die heiraten wollten oder verheiratet wurden, die geheiratet haben, wie auch immer. Quasi so als Hochzeitsgeschenk, als Hochzeitsfoto. Und das fand ich mal eine richtig coole Idee, weil zum einen ist das natürlich nicht ganz leicht. Ja, das ist so simpel manchmal die Poster gemacht werden von den Profis. Die rotzen das auch gerne mal irgendwie in ganz kurzer Zeit dahin. Wenn man das jetzt nicht jeden Tag macht, ist das ja nicht ganz so einfach. Aber die Idee finde ich halt cool, weil zum einen, wenn man jetzt sagt, ich will ein ganz bestimmtes Filmplakat nachstellen, hast du eine konkrete Aufgabe. Und mit einer konkreten Aufgabe hast du ein konkretes Ziel. Und jetzt kannst du genau darauf hinplanen. Was brauche ich für den Hintergrund? Will ich den Hintergrund wirklich so fotografieren oder möchte ich ihn hinterher in Photoshop mir so zusammenbauen aus Einzelteilen? Dann musst du halt wirklich überlegen, was brauche ich denn dafür? Dann guckst du die Person da drauf, wie sind die gekleidet? So ein bisschen der Stil soll ja auch passen. Wie sind die geschminkt? Das soll ja auch ein bisschen passen. Dann kannst du das vorbereiten, dann kannst du schauen, wo kommt das Licht her? Und das ist eine unglaublich gute Übung, wenn man sich andere Fotos anschaut und versucht zu analysieren, wie war da wohl das Licht, wie groß war wohl die Leuchtfläche, von wo ist das Licht wohl gekommen? Das versuche ich jetzt mal nachzustellen. Dabei darf man nicht vergessen, dass häufig solche Filmplakate nicht in einem Schuss entstehen, sondern dass die Leute auch schon zusammen retuschiert sind. Und manchmal ist das Licht zwischen den Leuten nicht stimmig. Also es kann durchaus mal sein, dass man das in einem Schuss so gar nicht hinkriegt. Das wird man aber relativ schnell rausfinden. Und dann macht man eben mehrere Schüsse und baut die hinterher in Photoshop zusammen. Und dann kommt natürlich ganz viel Übung dazu, was eben Arbeiten in Photoshop angeht. Also Bildretusche, Collagen erstellen, also Illustrationen machen, das Kombinieren über verschiedene Ebenen, wie kann ich dafür sorgen, dass verschiedene Aufnahmen eine gleiche Färbung erhalten und so weiter. Das ist eine unglaublich tolle Übung, die ganz, ganz viel Spaß machen kann. Man darf sich bloß nicht hinsetzen und sagen, das mache ich jetzt heute mal eben fertig, wenn man sowas noch nie vorher gemacht hat. Fand ich aber ganz toll und das kann man bestimmt auch mal adaptieren für zum Beispiel Geburtstage, als Geburtstagsgeschenk, dass man sagt, Mensch, als Geburtstagsgeschenk mache ich dir mal ein Filmplakat, so. Ein Shooting für ein Filmplakat. Und das fand ich einfach toll. Das ist eine schöne Inspiration.
Nicht ja, wahr? Warum nicht?
Ich war total begeistert, als ich das gesehen habe.
Ja, das klingt doch spannend. Also ich meine, das ist eh eine gute Übung, wenn du versuchst, bestehende Fotos nachzustellen und dir dann eben über das ganze Zeug Gedanken machen musst, dann lernst du richtig was dabei. Ja. Yep. Über Licht, über alles.
Ja.
So, alles. Alles. Auch über Eselsmücken.
Eselsmücken. Fang nicht wieder an. So, was sagt der Chat? Haben wir noch irgendwas aus dem Chat an
aktuellen mal schauen. Themen, da war irgendwo eine Frage, aber da hat meinen Namen falsch geschrieben. Deshalb ist er nicht gehighlightet. Deshalb muss ich die jetzt suchen. Oh, John Ferrer, du sollst aber wissen, dass man mich mit DT schreibt, ne? Auf welchen Part würdet ihr gerne bei der Fotografie verzichten? Denn außer den Auslöserdrücken gibt es ja noch mehr beim Fotografieren. Ja, gibt es bei dir irgendwas, was...
Auf was ich gerne verzichten würde?
Was dich nervt beim Fotografieren? Ja.
Also was mich tatsächlich zunehmend nervt, ist, dass Bilder wieder raussortieren. Also das passiert ja zweimal. Einmal passiert das nach dem Shooting, das heißt, du kommst nach Hause, knallst die Bilder in den Rechner und dann gehst du daher und sortierst aus. Also die guten ins Kröpfchen, ne? Die schlechten ins Töpfchen oder so. Das kann nerven, ab einem gewissen Umfang, wo du einfach sagst, ja, jetzt irgendwie Bilder raussuchen und das Bearbeiten wiederum, das macht mir Spaß, das mache ich ganz gerne. Dann kann es aber passieren, dass ein halbes Jahr später, ein Jahr später oder sowas dich jemand anspricht und sagt, ah, du hast doch damals die Fotos gemacht, kannst du nochmal die Bilder von mir und der sowieso raussuchen? Und dann sagst du so, ja,
Wenn du die gut getaggt hast.
Kann ich machen. Ja, und das ist aber jetzt genau der Punkt. Also wenn du zum Beispiel, ich habe eine ganze Zeit lang viel Reitkurse fotografiert. Und dann habe ich natürlich die Fotos von dem Reitkurs fotografiert. Und die sind dann auch getaggt mit dem Ort und mit dem Stichwort, dass es ein Reitkurs war. Und ich finde auch ganz schnell die Bilder von diesem Reitkurs wieder raus.
Aber nicht nach Namen.
Ich habe jetzt aber nicht zu jedem Teilnehmer den Namen und den Namen des Pferdes. Jetzt kann es aber passieren, dass du nach 2 Jahren verschiedene Reitkurse und Turniere Veranstaltungen und sonst was fotografiert hast und jetzt kommt jemand und sagt, Mensch, ich war doch damals noch mit der, was weiß ich, wie auch immer das Pferd heißt, unterwegs. Hast du nicht noch die Bilder mit dem, da war ich doch auf dem Kurs und da war ich doch bei dem Turnier, da hast du doch Fotos gemacht. Und jetzt wäre es natürlich toll, die Fotos wären alle mit dem Namen des Pferdes getaggt, den ich aber unter Umständen am Anfang noch gar nicht wusste. Deswegen sind die dann natürlich auch nicht entsprechend getaggt. Und das ist dann blöd, weil dann weißt du zwar jetzt, heute, welches Pferd gemeint ist und auch wie es aussieht. Und dann suchst du Bilder raus von dem Kurs und guckst die alle einzeln durch, wo dieses Pferd drauf ist.
Ja, dann musst du halt besser taggen, ne? Nach Namen, alle Teilnehmer, alle Menschen, alle Tiere.
Ja.
Und
das,
so weiter.
Das wäre dann tatsächlich erforderlich, aber das ist halt, das ist ein Brett. Aber auf dieses Raussuchen, da könnte ich also locker drauf verzichten. Aber das ist nun mal genau das, womit man dann hinterher das Geld verdient. Insofern muss das halt sein. Wie ist es bei dir?
Ich überlege gerade. Mir macht das irgendwie so von vorne bis hinten Spaß. Also klar, will ich mal ein bisschen weniger rumschleppen und so, aber deshalb verzichte ich noch lange nicht auf meine Kameras, weil ich mag mit den Kleinen halt nicht fotografieren. Ne? Also, also wenn es jetzt das Ganze in kleinen, aber nee, das ist ja, hat auch wieder seinen Sinn, dass die Kamera was wiegt, weil dann hast du ein besseres Gewicht in der Hand und dann verwackelt es nicht so leicht. Also
Veranstaltungen mit mehr Gewicht in der Hand hast du auch einfach mehr Masse. Mehr Schwung, um dich durch die Menge zu drücken.
Dusch, genau, dusch.
Peng. Ja. Ah. Genau, HH2012 sagt genau sein Thema, also was ich gesagt habe. Nach 6 Monaten Bilder eines Kindes unter 40, also 40 Kinder, und eins willst du jetzt raussuchen von dem Sportfest. Grausam.
Boah.
Ja. Und unter Umständen kennst du halt gar nicht alle Namen. Ja, es ist schon, das ist knifflig.
Gesichtserkennung schlägt Jagdfreak vor.
Ja, Pferdeerkennung.
Bei Pferden.
Pferdeerkennung.
Selber Pferden. So, lass mal schauen. Jörg hat noch eine Frage gehabt. Die hat er vorhin wohl schon mal gestellt, aber jetzt ist sie wieder hochgekommen, weil ich sie wohl nicht gesehen habe. Hallo, gibt es eine App, womit man die Belichtungszeit einer Pinhole berechnen kann? Schon, aber das Problem ist da meistens nicht die Belichtungszeit, weil die kannst du entweder messen, ne? Du weißt ja, welche Blende deine Pinhole hat. Also die MIP zum Beispiel hat Blende 213. Und das heißt, man kann die 213 in einen Belichtungsmesser reintun, so eine Belichtungsmesser ab oder sowas, und kann dann damit die Belichtung messen. Und dann wirft die auch hinten, wenn man die ISO vom Film reintut, entsprechend eine Belichtungszeit raus. So, und jetzt ist diese Belichtungszeit je nach Umgebung und Licht möglicherweise vielleicht 5 Sekunden. Das Problem, was jetzt aber auftaucht, ist tatsächlich, dass die 5 Sekunden dann halt oft nicht 5 Sekunden sind, und zwar je nach Film. Da gibt's ja diesen sogenannten Schwarzschild-Effekt, weil Film verhält sich bei langen Belichtungszeiten nicht immer linear. Das heißt, im Digitalen kannst du ungefähr davon ausgehen, doppelte Belichtungszeit heißt doppelt so helles Bild. Und bei Filmen muss das nicht unbedingt so sein. Der braucht manchmal deutlich mehr Licht, als man glauben sollte. Und das Interessante ist jetzt, oder das Spannende an der Sache ist, der Film ist, jeder Film ist anders. Manche Filme sind völlig super linear bis viele Sekunden. Manche Filme fangen bei einer halben Sekunde schon an, nicht linear zu werden. Und dann musst du so Tabellen raussuchen, am besten mal nach Datenblättern suchen, also Filmname googeln mit dem Stichwort Datenblatt oder Datasheet. Und dann findet man da sowas ganz, gerne mal oder eben nach Schwarzschild und Filmname suchen oder Reciprocity, R-E-C-I-P-R-O-C-I-T-Y, das ist der englische Begriff dafür. Und dann kriegt man so Tabellen raus, da steht dann zum Beispiel drin, bei 3 Sekunden gemessener Belichtung musst du 8 Sekunden belichten. Und mir ist jetzt keine App bekannt, bitte korrigiert mich, falls es eine gibt, aber mir ist keine App bekannt, die das kann. Vielleicht gibt es irgendwo sowas, aber gefunden habe ich sowas noch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn es sowas gäbe. Das würde nämlich die ganze Sache deutlich einfacher machen. Mhm. Ja, ist so. Also ja. Das würde einem viel, viel Stress sparen. Besonders kommt es dann noch interessant dazu, wenn man kein Belichtungsmesser hat, sondern wenn man mit seiner, sagen wir mal, du bist draußen mit deiner Spiegelreflex und misst mit der. Dann hast du nicht nur so einen 2-stufigen Messprozess, sondern einen 3-stufigen Messprozess. Also du misst dann mit deiner Spiegelreflex bei, was weiß ich, Blende 22. Da musst du den Wert, der da rauskommt, erstmal korrigieren um so und so viel Blendenstufen, bis du dann bei deiner Blende 200 angekommen bist. Und dann musst du den Wert, der da rauskommt, nochmal für Schwarzschildeffekt korrigieren. Das habe ich am Wochenende gemacht. Ich meine, ich hatte das Glück, dass das Licht sich nicht groß geändert hat. Also ich bin so im sehr, sehr ähnlichen Bereich geblieben. Das heißt, ich musste nur einmal messen.
Ja, wenn dieser Schwarzschild-Effekt nicht für jeden Film wieder anders wäre, dann könnte man es ja relativ einfach in so eine Rechner-App packen. Aber so müsste ja wirklich die ganzen Filme hinterlegen.
Ja, aber andererseits lernst du dabei verdammt viel über Belichtung und über Messen von Belichtungen. Also an sich ist es schon wieder richtig cool. Mhm.
Tja,
so ist das. Also, hab keine App.
Die Frage von HH2012, die er da gestellt hat, die Strobist-Frage, die merkt ihr doch mal für nach dem nächsten Thema, weil das passt nämlich ganz gut dazu.
Gut, und dazwischen noch von JBRO, ist auch noch eine Frage gekommen. Auch wenn die Sendung erst nach Ostern veröffentlicht wird, eine Osterhasenfrage. Ich kämpfe gerade mit einem Schokohasen. Das stelle ich mir jetzt mal bildlich vor. Ich kämpfe gerade mit einem Schokohasen für meine Osterkarte. Achso, du machst das fotografisch, okay.
Schöne Idee. Mhm.
Der Hase ist aus Schokolade ohne Alufolie oder ähnliches. Die Schokolade wirkt auf meinen Fotos immer recht matt. Wie bekomme ich den Hasen so fotografiert, dass die Schokolade schön glänzt? Wohnung auf 60 Grad heizen, föhnen, irgendwelche Tipps? Föhnen.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Und zwar übst du das mal mit einem Zweithasen, der zur Not schmelzen darf. Der Trend geht ja auch
zum Zweithasen.
Genau, ne? Zweithase und Eselsmücke. ist tatsächlich so. Also bei Essensfotografie in der Regel wird Schokolade tatsächlich nochmal kurz vorm Fotografieren föhnen. Aber vorsichtig, nicht zu heiß und nicht zu fest, sonst pustest du den um oder er schmilzt dir ganz weg und das sieht auch blöd aus. Also das musst du tatsächlich hinzirkeln und vielleicht so, dass auch nicht gleich dann die Schokolade runterläuft, weil dann sieht es auch so ein schmelzender Schokohase.
Ja.
Es sei denn, das willst du so auf dem Foto haben. Vielleicht ist das ja...
Ich habe das tatsächlich noch nicht probiert, aber ich würde jetzt gefühlsmäßig erstmal aus relativ großer Distanz anfangen und das erstmal so langsam erwärmen. Weil es geht ja nur darum, dass es so gerade eben so diese oberste Schicht so leicht angeschmolzen ist, damit es diesen Glanzeffekt kriegt.
Und so. Vielleicht sogar so, dass man, wenn man weggeht mit dem Föhn, dass nichts wegläuft, dass man es ein zweites Mal nochmal tun kann. Ja. Weil zu glänzend ist dann auch blöd, dann sieht es wieder irgendwie nicht schön aus. Also das üben mal
mit. Da hilft es wahrscheinlich, wenn man irgendwie einen Fernauslöser dran hat, so einen Kabel- oder Funkauslöser, das Setup schon steht. Und wenn man dann, während man quasi föhnt, zwischendurch einfach mal ein paar Bilder schießt.
Oder man nimmt ein Intervallometer, wenn man eine Nikon hat, einfach auf Intervall stellen und alle 2 Sekunden ein Bild machen und dann
oder so, ja.
Föhnen probieren. Und am besten, wie gesagt, ne, so 2-3 Doubles kaufen und die dann auch schön wegessen.
Ja, die schmecken dem übrigens hinterher auch noch.
Wenn die so ein bisschen warm sind, dann Schokolade warm, ne, ist auch lecker.
Oh, ein bisschen Eierlikör drüber.
Ja, ganz genau. Und dann irgendwie so ein Eis reintunken. Da hat man so,
ja.
So ein, hat man früher so Softeis, was dann in so Schokolade. Oh, Boah, wann ist Fresstag? Am Samstag.
Am Samstag wieder, genau.
Gut. Ja, danke für die Frage.
Herrlich.
Und jetzt haben wir diesen hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, liebe Freunde, auch diese Folge wird unterstützt von enjoyyourcamera.com und die haben uns wieder ganz große Pakete geschickt. Ich habe hier live vor der Aufnahme, wer so live zugehört hat, hat wieder mal mehr davon, konnte zuhören, wie ich das Paket aufgemacht habe und das, was ich euch jetzt erzähle, direkt mal zumindest vom Aufbau her ausprobiert habe. Ich habe jetzt noch kein Shooting damit gemacht, aber ich habe erstmal einen sehr guten Eindruck davon. Worum geht es? Es geht um den Quenox Vierfach Blitzneiger mit Softbox Set. Ja, und das ist genau das, was der Name sagt, nämlich ein Vierfach Blitzneiger mit Softbox. Was ist ein Vierfach Blitzneiger? Ein Blitzneiger kennt ihr. Das ist etwas, was oben auf das Spigott von dem Lichtstativ draufkommt. Und wo man dann einen Blitz drauf montieren kann, den man dann rauf und runter bewegen kann und dann zum Beispiel einen Schirm reinsteckt oder eine Softbox davor montieren kann und so weiter. Da hat man natürlich dann nur einen Blitz drauf. Das reicht in vielen Fällen aus, aber wir hatten in einer der letzten Folgen, wir haben sie heute aufgenommen, ich weiß nicht mehr, welche Folge es jetzt war, da hatten wir nämlich eine Frage, was mache ich denn, wenn draußen zu viel Licht ist und ich aber mit Offenblende arbeiten will wegen der Blitzsynchronzeit, dann muss unter Umständen halt ein Graufilter davor, die Kamera. Da habe ich gesagt, okay, aber dann geht natürlich auch die Blitzleistung flöten. Und genau mit so einem Vierfach-Blitzneiger, das ist jetzt echt Zufall, dass das passt mit den Produkten, kann man so ein Problem kompensieren. Denn statt jetzt mit einem Blitz auf voller Leistung zu arbeiten, was zur Folge hat, dass die Ladezeit vom Blitz eben Zeit in Anspruch nimmt und dass man dann nur alle paar Sekunden ein Bild machen kann, könnte man jetzt auch einfach zwei Blitze auf diesen Neiger montieren, die dann auf halber Leistung arbeiten. Die geben halt zusammen die volle Leistung ab, aber man ist doppelt so schnell. Oder, und das ist jetzt das Geile, ihr macht vier Blitze da drauf, die arbeiten alle auf ein Viertel Leistung und ein Viertel Leistung ist echt cool. Also da kannst du wirklich vier Bilder in schneller Leistung in schneller Folge abfeuern. Das ist richtig, ja, geil.
Und du sparst Batterie.
Du sparst Batterie, also ja, pro Akku natürlich. Also in der Summe natürlich nicht, ne? Aber pro Blitz. Das heißt, man kann relativ lange damit arbeiten mit den Blitzen. Man kann bis zu vier Bilder schnell hintereinander machen. Und man hat trotzdem die volle Leistung. Also ebenso die, ich rechne mal so mit 50 Wattsekunden bei den kleineren Blitzen. Wenn ihr da so fette Nikons reinstellt, dann seid ihr vielleicht bei 100 Wattsekunden, so umgerechnet ungefähr. Aber da geht schon was. Und weil die Dinger halt ein bisschen mehr Power haben, wenn ihr da mehrere Blitze reinsteckt, das können übrigens ganz, ganz billige manuelle Blitze sein, wenn ihr mit einfachen Funkauslösern arbeitet. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie pro Blitz irgendwie mit mehreren 100 Euros rechnen, sondern das sind deutlich unter 100 Euro pro Blitz. Ja, dann habt ihr halt genügend Leistung, um auch eine große Softbox zu befeuern und die kommt gleich mit. Wir haben vorhin kurz nachgeguckt, sie ist angegeben mit 70x70 cm. Ich finde das ein bisschen optimistisch gerechnet. Ich habe mal nachgemessen, das waren so 66x67 cm im Quadrat ungefähr.
Die pustet sich noch auf, da ist sicher irgendwo ein Ventil.
Aber du hast gesagt, die ist mehr wie so ein Schmetterling, also die wächst noch so. Sie entfaltet ihre volle Schönheit. Also sie ist groß genug, sag ich jetzt mal. Sie ist halt etwas flatterig am Rand, also etwas weich, deswegen je nachdem, wie du jetzt misst. Bei mir liegt sie jetzt auf der Seite, da mag sie sich an der Seite ein bisschen zusammenziehen, keine Ahnung. Ist aber egal, eine große Softbox. Sie hat einen Innendiffusor und den äußeren Diffusor, also einen Doppeldiffusor, den inneren kann man aber auch rausnehmen. Je nachdem, wie man es braucht. Und es ist noch ein Grid dabei. Das heißt, wenn ich das Grid weglasse, dann stehen über den äußeren Diffusor steht noch so ein schwarzer Rand davor. Das finde ich persönlich immer ganz gut, weil es ist nur minimal, aber es gibt noch mal so eine bessere Schattenkante. Es kontrolliert das Licht noch mal so einen Hauch besser.
Und wenn du gegen die Box fotografierst und die von schräg hinten irgendwo auf was strahlt, dann hast du kein Problem mit Licht, was vorne in die Kamera fällt. Dann kriegst du keine Flares.
Aber wie gesagt, so groß ist der Rand jetzt nicht, der übersteht. Also das ist so, das ist ein Müh. Ne? Es ist aber genug, um eben das Grid mit Klett dran zu befestigen. Das Grid ist, wie gesagt, mit dabei. Das lässt sich ganz, ganz eng zusammenfalten. Ich dachte erst, das ist ein Tragegurt oder
sowas. Aber das meinte ich doch, das Grid verhindert das.
Ah, das Grid, ja, ja, genau. Und wenn du jetzt das Grid davor machst, dann ist das echt gerichtet, das Licht. Genau. Würde ich halt mit der gerne mal ausprobieren, aber ich sehe es ja schon, wenn das die Softbox liegt jetzt gerade zusammengebaut hier so neben mir im Weg, in meinem sowieso schon zugestellten Büro. Und da kann ich schon genau sehen, wo sehe ich noch die weiße diffuse Oberfläche und wo nicht. Und das ist eben auch genau das, wo das Licht mich sehen würde oder auch nicht. Das ist ganz raffiniert gemacht. Der Blitzneiger selbst, als ich den ausgepackt hatte, der hat sofort einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Also da gibt es ja auch ziemlich flimsige, wackelige Aktionen. Das Ding scheint mir wirklich aus dem Vollen gedreht zu sein. Diese vier, die vier Blitz...
Ist der aus Metall?
Der ist aus Metall, ja, ja.
Okay.
Also richtig stabil. Und auch der Neiger, den löst du mit einer Schraube. Das ist, sind dann zwei Teile. Das Teil, was auf das Spigott kommt von dem Lichtstativ und das Teil, wo die Blitze dran sind. Und die kannst du ja gegeneinander verdrehen, indem du eine Schraube löst. Wenn du diese Schraube löst, dann kippt der aber nicht sofort weg, sondern der hat so Rasten. Also der geht so in einzelnen Rasterschritten. Und so einen Rast weiter kommst du auch nur, wenn du es entweder sehr, sehr lose drehst oder wenn du es so ein bisschen auseinanderziehst. Also es ist so eine gefederte Schraube, was ich ganz gut finde, weil das wird sonst relativ schnell kopflastig mit so einer dicken Softbox. Und wenn man einfach losdreht und die Dinger würden runterknallen, das ist eine sehr hohe Belastung für die Blitzköpfe. Das muss nicht sein. Das haben sie offenbar ganz gut gelöst. Ich habe es jetzt halt noch nicht auf dem Stativ gehabt. Wirkte aber halt sehr gut. Und die metallenen Blitzschuhe, wo die Blitze reinkommen, die sind auch mit so einer Rändelschraube festgemacht. Wenn man diese Schraube öffnet, dann geht halt so eine Seitenbacke von dieser Halterung, die fährt raus, dann kann man den Blitz da reinsetzen und dann von der Seite wieder festschrauben. Besteht also keine Notwendigkeit, den Blitz selber nochmal mit seiner Schraube da am Blitzfuß festzumachen. Das hält so scheinbar auch ganz gut. Lässt sich auch so ganz gut drehen, also macht einen ganz guten Eindruck. Also das Ding scheint relativ gut durchdacht zu sein. Einziger Haken an der Kiste ist, das ist eben keine faltbare Softbox, also die hat nicht so einen Schirmmechanismus, sondern das ist so eine ganz traditionelle Studio-Softbox. Da sind vier Stäbe dabei, diese vier Stäben kommen in diese Halterung rein und werden dann durch die Ecken von dieser Softbox in entsprechende Halterung am Ende eingefädelt und dann gespannt. Kleiner Tipp, wenn ihr das kaufen solltet und das aufbauen wollt, auf einer Seite sind zwei von diesen Halterungen in der Softbox, also wo diese Stäbe reingeführt werden, mit einem Klettverschluss versehen. Wenn ihr diesen Klettverschluss aufmacht, kann diese Stange einmal ganz durchrutschen. Macht das. Macht diesen Klettverschluss auf, lasst diese Stange durchrutschen, alles ist gut. Und zum Schluss nehmt ihr die beiden Stangen auf der anderen Seite. Da gibt es diesen Klettverschluss nicht.
Die werden dagegen geschoben.
Genau, dann lässt sich das ganz easy reinfädeln. Und dann erst mit Hilfe von dieser Klettlasche spannt ihr diese Seite, legt diesen Klettverschluss um. Ist jetzt vielleicht schwer zu verstehen, aber wenn ihr es vor euch habt, dann ist es total klar. Und dann lässt sie sich total easy und schnell aufbauen. Ich habe falsch rum angefangen und deswegen hat es ein bisschen gefummelt.
Cool. Ja, also da gibt es auch auf der Enjoy-Camera-Seite entsprechend Produktvideos, da wird das sicher auch.
Da wird es bestimmt erklärt. Also das war der Trick, den ich am Anfang nicht geschnallt habe. Ansonsten macht das Ding wirklich einen guten Eindruck. Ich würde es halt gerne mal in einem Shooting sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da in der nächsten Zeit zu kommen werde. Aber vielleicht habe ich es noch lang genug hier, dass ich das mal ausprobieren kann. Weil, ja, sieht hübsch aus, sieht sehr professionell aus und scheint mir durchdacht zu sein. Und mit vier Blitzen, also bis zu vieren, man kann natürlich auch einen reinmachen, wenn man das möchte, kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen.
Ja, und das ganze Set mit dem Vierfach-Blitzneiger und dem Softbox-Set und dem Grid und allem drum und dran kostet 79,99.
Du kannst auch nicht meckern.
Kann man überhaupt nichts sagen. Und ihr bekommt natürlich nochmal 5% drauf, wenn ihr bei enjoyyourcamera.com den Code HAPPYSHOOTING2014 verwendet. Und damit bekommt ihr auch die 5% auf jede Bestellung.
Jo.
Nochmal vielen Dank.
Sehr cool.
Sehr, sehr cool.
So, und jetzt lass uns mal die Frage von HH2012 dazu nehmen.
Die war vorher.
Moment. Strobist-Stativ gefedert oder nicht? Das heißt, wenn er. Also die Frage ist halt: Strobist, das heißt, du bist mobil unterwegs, du willst rausgehen. Willst draußen mit den Blitzen arbeiten, Stativ hinstellen, Licht drauf und arbeiten. Das ist, also ich bin nicht mit gefederten Stativen unterwegs. Einfach dem Packmaß geschuldet. Das heißt, ich habe...
Also gefedert heißt, wenn du es aufschraubst und dir die Stange reinfährt durch die Schwerkraft, dann wird die unten abgefedert und knallt nicht einfach peng runter.
Richtig.
Richtig?
Richtig. Genau. Da ist ein Federmechanismus irgendwo in diesem Gestänge drinne. Das ist ganz sinnvoll, wenn man jetzt wirklich teure Blitzköpfe oben auf diesem Stativ drauf hat und man vergisst mal das Stativ festzuhalten Das Teil fällt runter. Wenn da wirklich ein schwerer, teurer Blitzkopf drauf ist, dann kann es den schon mal aus der Halterung reißen, dann knallt er runter und dann ist er im Eimer. Oder aber er schlägt einfach mit seinem Gewicht direkt durch und dann geht, was weiß ich, die Blitzröhre kaputt und ähnliche Dinge. Das muss natürlich nicht sein. Dafür sind diese gefederten Teile gut. Diese gefederten Stative haben aber meistens den Haken, dass sie halt größer sind. Was heißt den Haken? Sie sind halt größer. Sie lassen sich meistens auch viel höher ausfahren, stehen auch viel stabiler als eben so kleine, relativ simple Stative, die ich jetzt hier benutze derzeit. Ich habe 3 oder 4 Stative, ich muss direkt nachgucken, ich glaube 4 Stück, die sich aber dafür sehr, sehr klein zusammenfalten lassen. Also ich habe meine Lichtstative, die haben Packmaß, dass die in meinen Fototrolli mit reinpassen. Ich kriege also je nachdem, wie geschickt ich das packe, bis zu 3 Stative mit in den Trolli, zusammen mit Blitzen und Kamera und Objektiven und allem Zubehör. Und kann halt mit diesem Trolli zum Set fahren und vor Ort aufbauen und da ein schönes Shooting machen. Das ist der Vorteil von diesen Dingern. Der Haken ist, dass sie nicht besonders hoch kommen. Und die Höhe ist genau dann ein Hindernis, wenn man mit größeren Lichtformen arbeitet. Also zum Beispiel so eine große Softbox hier. Wenn du dann eine Person fotografieren willst, die steht, oder vielleicht auch 2, dann musst du schon ein bisschen höher kommen, wenn das Licht noch von schräg oben kommen soll. Und das wird mit meinen Stativen schon kritisch. Das ist so schon so grenzwertig. Manchmal wünschte ich mir wirklich so 50 cm mehr. Habe ich aber halt nun mal nicht. Wenn ich sie haben wollte, 50 cm mehr in der Höhe, dann hätte ich halt auch ein längeres Packmaß und dann müsste ich bei der Anreise eben mit dem Trolley plus einer Stativtasche anreisen. Das ist einfach der Kompromiss, den man da eingehen muss. Ja, also ich würde wahrscheinlich sagen, wenn du strobistmäßig draußen unterwegs bist, würde ich darauf verzichten. Da würde ich irgendwas ganz Einfaches nehmen. HH2012 ergänzt gerade im Chat, weil er eh mit dem Auto unterwegs ist und mit dem Auto anfährt, dann ist das Packmaß wahrscheinlich eher zweitrangig und dann kannst du auch ein Lampenstativ nehmen, was gefedert ist und bist dann halt gerüstet für die Zukunft, wenn du dann doch irgendwie mal so ein Jinbei oder irgendwas anderes Größeres da draufstellen willst, dann bist du da auf der sicheren Seite und steht auch stabiler natürlich. Also das ist, wie gesagt, bei mir ist es die Anforderung, wirklich kompakt und mobil zu sein. Da gibt es einfach nichts Gefedertes. Habe ich auch bisher nicht wirklich vermisst.
Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, ne?
Richtig.
Ah, nochmal eine Frage aus dem Chat. Das kam was komplett anderes. Kam vorhin zwischendurch rein von Marius N. Ob das beste oder ein gutes Material, um eine Pinhole zu bauen, eine Streichholzschachtel sei. Und da muss ich natürlich gleich grinsen, weil ja, das geht und das ist tatsächlich auch so eine ganz frühe Version der MIP, wurde aus einer Streichholzschachtel gebaut. Und da gibt es einen Blogbeitrag dazu.
Die hieß auch so, ne? Dann aber
ja, die ist MMP, das MMP. War die Marquardt Mini Pinhole.
Ja, ne? Genau. Das,
hat ein paar Vorteile, hat auch ein paar Nachteile. Also du kannst relativ einfach aus einer Streichholzschachtel mit 2 Filmrollen eine Pinhole-Kamera bauen. Und zwar macht man das folgendermaßen, man nimmt die Schublade der erstmal nimmt man die Streichholzschachtel leer, dann nimmt man die Schublade raus und schneidet hinten ein Rechteck in die Schublade, so dass rundherum noch Rand übrig bleibt. Und dann schiebt man die wieder rein und dann hat man quasi eine Filmbühne, weil der Film kommt dann zwischen die Schublade und die Streichholzschachtel, wird also dadurch quasi hinten angepresst. So, und dann macht man auf der gegenüberliegenden Seite ein irgendwie geartetes Loch rein. Und jetzt nimmt man die Filmrolle mit diesem 35mm Film und fädelt den hinten durch. Muss man halt ein bisschen rausziehen und fädelt den da durch. Und dann nimmt man eine zweite Filmrolle, macht die leer, wenn sie nicht schon leer ist, und fädelt dann da den Film wieder auf. Also man nimmt diese Mittel, so eine Spule drin und die kann man rausnehmen und dann kann man den Film da dran festkleben und kann das Ding dann in die Spule reinziehen. Und wenn man so weit ist, dass man also auf beiden Seiten eine Filmrolle hat, auf der einen Seite eine volle, auf der anderen eine leere, dann nimmt man ein lichtdichtes Klebeband und macht das rundherum einfach lichtdicht. So, und jetzt hat man tatsächlich eine Pinhole-Kamera, mit der man arbeiten kann. Die ist nicht besonders gut, muss man sagen, weil das natürlich eine völlig winzige Fläche ist für die Bilder. Und das Loch, was man vorne drin hat, ist dann, egal wie klein man es macht, es ist im Verhältnis zur Filmfläche einfach doch ein bisschen groß. Das heißt, die Bilder werden relativ unscharf. Aber ich habe das damals probiert. Ich mache mal den Link in die Shownotes. das ist eine Streichholzschachtel Pinhole. Da kann man sich das mal angucken. Und am Schluss...
Harry 68 ergänzt noch, die Streichhölzer kann man dann ja als Blitz verwenden.
genau. Nee, und am Schluss wird das dann, weil es halt rundherum so zugepappt ist, lichtdicht, tatsächlich zerstört. Also das war aber ein Projekt, das, da habe ich vielleicht ein halbes Stündchen dran gebastelt und dann ein halbes Stündchen rumfotografiert damit und dann wieder zerlegt. Also das war so ein Sonntagnachmittagsprojekt. Und man sieht dann auch die Ergebnisbilder, die sehen entsprechend goldig aus. Klasse. Mit dem Blogbeitrag. Ja, und da ist dann irgendwie so, aus der Idee ist dann auch so ein bisschen die MIP entstanden. Ja,
super.
Der Felix hat noch eine Frage, und zwar: Habt ihr Hüllen, um euer Equipment vor wasserstarke Regen zu schützen? Wenn ja, eine Empfehlung. Nein. Benutze ich nicht. Selbst für die kleine 100D habe ich keine spezielle Hülle. Ich habe meistens irgendwie, wenn, dann habe ich irgendwo einen kleinen Lappen oder irgendwas dabei. Also manchmal auch so, wenn es tatsächlich in der Gegend ist, wo es viel schneit oder viel regnet, so ein kleines Handtuch, so ein winziges, ne, so gibt's ja so größeren Waschlappen im Prinzip. Und das Ding hat dann zwei Wirkungen zum einen oder zwei Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen kannst du das einfach oben auf deine Kamera drauflegen und zweitens kannst du es damit abwischen. Und wenn es dann irgendwie zu nass ist, dann wird es halt ausgewrungen. Mhm. Also es funktioniert richtig gut. Ich bin nicht so ein Freund von so Spezialhüllen, die dann irgendwie die Kamera, die dich dann behindern beim Bedienen der Kamera. Das ist so ein bisschen, ja, ich finde das ein bisschen schwierig. Ist nicht so meins.
Nee, habe ich auch nicht. Keine spezielle Hülle. Was ich mal ausprobiert hatte von Enjoy Your Camera war das auch, das war so ein, wie nennt man das denn hier, so ein Regenschutzüberzug, irgendwas. So, wenn du draußen stehst und machst Tierbeobachtung und dann überrascht dich da irgendwie der Regen. Das fand ich ziemlich cool. Also da habe ich auch so im strömenden Regen gestanden und die Kamera blieb einfach staubtrocken darunter und ich konnte sie immer noch gut bedienen. Ja. Also trotz Zoom-Objektiv und so. Das ging ganz gut, aber das ist halt, das kommt bei mir quasi nie vor. Also wenn es dann wirklich regnet, dann würde ich mich tatsächlich auch zurückziehen. Also ich bin jetzt nicht der große Tierbeobachter, der bei Wind und Wetter da draußen steht. Von daher habe ich das noch nicht gebraucht.
Der J. Bro schreibt übrigens, bei der 100D nennt man den Regenschutz Innentasche der Jacke. Dort wohnt jedenfalls meine. Ja, das, die ist klein genug für sowas.
Ja.
Und nochmal kurz zu der Streichholzschachtel Pinhole. Marius N. schreibt, werde einen Kinderkurs machen und werde eine Pinhole mit denen bauen.
Ja,
das ist cool. Also mein Tipp ist, nimm einen Farbnegativfilm, weil der ist, den kriegst du fast nicht falsch belichtet, da kommt immer was Gutes raus. Und den schickst du dann einfach irgendwie über den Drogeriemarkt zum Entwickeln ein. Und üb das vorher mal zu Hause selber, bevor du das mit denen machst, speziell was das Lichtdicht abkleben angeht. Was wir da verwendet haben als Klebeband, ist ein so ein silberbeschichtetes Papierklebeband, was aus dem Bösen haben wir das. Das ist eigentlich nimmt man das, um hinten irgendwie Bilderrahmen dicht zu kleben oder so. Mhm. Aber muss mal schauen.
Gut.
Pinhole-Bau bei den Klostergeistern, sagt Wanderradchen.
Ja, mach doch.
Nicht? Warum nicht? Das Problem ist halt dann, dass wir es nicht zeitgerecht entwickeln. Wobei, ne, wir können dort farbig. Ja, wir können schwarz-weiß, wir können natürlich, ne, das kriegen wir schon hin. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie unterbringen. Das wäre natürlich ein lustiges Projekt. Pinhole, Gruppenbild mit Pinhole. Ah, da kommen wir schon wieder Ideen.
Da kommen Ideen, jawohl. Ja. Ah. Lass uns weitermachen,
wir haben ja noch Programm, ne? Wir haben nämlich ein Thema. Ja, das Thema kommt immer wieder. Das Thema taucht immer wieder auf und wir dachten, wir machen da vielleicht mal so einen kleinen Überblick. Was geht, was gibt's, was sind die Unterschiede? Und zwar geht es um das Thema Spiegelreflex oder Systemkamera. Mhm. Also, Systemkameras. Was ist eine Systemkamera? Erstmal gibt's viele Begriffe dafür. Zum Beispiel, ich habe mal nachgeguckt, ne? wenn du das mal in Wikipedia nachguckst. Also eine Systemkamera ist heutzutage so eine kleine, aber mit Wechselobjektiven und üblicherweise kein Spiegel. Das könnte man so sagen. Und jetzt haben alle möglichen Hersteller versucht, sich da irgendwie zu verewigen mit ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Abkürzung. Da gibt es dann zum Beispiel CSC für Compact System Camera.
Okay.
Oder MSC für Mirrorless System Camera.
Das habe ich schon häufiger gehört, ja.
DSLM. Nee, anstatt DSLR, ne? DSLM für Digital Single Lens Mirrorless.
Klingt konsequent, habe ich aber noch nicht so gehört draußen.
Ich auch noch nicht draußen. Das andere, das nächste habe ich auch noch nicht gehört. Milk.
Milk.
Mirrorless Interchangeable Lens Camera. Milk.
Milk mit C. Das finde ich schön, ja. Da fällt mir spontan ein schönes Werbeposter zu ein.
Eine Milk, Gott Milk, ne? Und was man so ein paar Mal noch gehört hat, was ich mittlerweile aber auch verloren hat, ist Evil.
Ja, das ist.
Evil. Die Electronic Viewfinder Interchangeable Lens.
Das bin ich mir aber nicht sicher, ob das eher aus den von den Anwendern hergekommen ist. Also weil Evil im Sinne von was Böses, ja, elektronischer Viewfinder, also das ist ja immer so das ja. Böse, man hat keinen echten Viewfinder. Ich glaube nicht, dass das ein Marketingbegriff war.
Ist das echt das Böse? Also ich persönlich also, bin jetzt kein wirklich erklärter Freund des elektronischen Viewfinders, muss ich ja sagen.
Dieser Begriff kommt aus einer Zeit, als dieser elektronische Viewfinder eher etwas von einem überbelichteten Daumenkino hatte.
Ich glaube ja, das Evil sollte eher zeigen, dass es badass ist. Das ist so, yes. Ne?
Meinst du
nicht?
Im positiven Sinne böse? Ich glaube eher, das war so ein bisschen abwertend gemeint.
Na gut, also egal. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Bezeichnungen. Wir nennen sie in der Regel spiegellose oder Systemkameras. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt.
Ja. Also Systemkamera ist für mich alles, wo wirklich auch ein System dazugehört. Also nicht eben eine kompakte Kamera, die man eben so kauft und so benutzt und dann wirft man sie wieder weg, sondern eine Systemkamera bedeutet, da gibt es ein System dazu, da gibt es Blitze dafür, da gibt es Objektive dafür, also ein System, was um die Kamera herum gebaut wurde.
Ja, ne, und das ist natürlich auch dann eine der Sachen, die einem dann da passieren, genauso wie im Spiegelreflexbereich. Dass man dann halt einmal dieses System hat und dann auch ein Stück weit drin steckt und da zum Beispiel wenig Fremdsachen dran verwenden kann. Da gibt's aber Ausnahmen. Was gibt's denn für Systeme? Erstmal natürlich das bekannteste wahrscheinlich, das Micro Four Thirds.
Ja, geboren aus dem Four Thirds.
Genau, aus dem Four Thirds. Also die Größe ist 4/4 Zoll. Olympus und Panasonic haben das 2008 so als firmenübergreifenden Standard aus der Taufe gehoben. Sensorgröße ist, wie gesagt, 4/4 Zoll, 22,5 mm diagonal. Das ist kleiner als APS-C. Ja. Und hat ein 4:3 Seitenverhältnis.
Da kommen Erinnerungen hoch. Das wie früher bei den ersten Kompakt-Digitalkameras, also damals gab es ja noch nicht viel anderes. Also die ersten Digitalkameras, die man kaufen konnte, die hatten auch 4:3, weil die Bildschirme damals auch alle 4:3 waren.
Ja, und also heutzutage die Spiegelreflexen und APS-C und Vollformat haben dieses 2:3 Verhältnis. Also das 4:3 ist schon nochmal so vom Gefühl her eben fast quadratisch, ne? Also im Vergleich.
Bei dem 3:2 orientieren sich die digitalen Spiegelreflexen ja an dem alten Filmformat. Ne?
Also richtig, das ist 18x24 mm, das ist auch 2:3.
Das ist ja eigentlich auch beliebig. Das ist ja damals auch nur entstanden, weil jemand den 70 mm Film einfach mal querbelichtet hat. Und dann kam da dieses Filmformat, nee, nicht 70 mm, das 35 mm Filmformat einfach querbelichtet hat und dann kamen die 36 mm breiten Bilder daraus.
Auf jeden Fall die Hauptfirmen, die das heute unterstützen, sind tatsächlich Olympus und Panasonic. Und es gibt so einen ganzen Park von Equipment und Objektiven drumherum, die man auch dann untereinander tauschen kann.
Ja, unter anderem zum Beispiel auch Leica-Optiken, die aber, glaube ich, auch wieder von Panasonic gebaut werden. Also der Objektivpark für Micro Four Thirds ist ziemlich groß.
Ja.
Da habe ich auch bei Bedarf noch einen Link, den müsste ich mal raussuchen.
Also auf jeden Fall ist das Micro Four Thirds so ein Teil, was zumindest etwas universeller ist als manche der anderen Systeme, als da wären, zum Beispiel das von Leica. Und da kommt dann natürlich gleich der entsprechende Mount mit, nämlich bei Leica ist es der M-Mount. Samsung hat den NX-Mount, Sony hat den E-Mount. Nikon hat den 1-Mount, Pentax hat den Q-Mount und den K-Mount, Fuji hat den X-Mount und Canon hat den EFM-Mount. Das ist so die Mirrorless-Riege momentan. Wahrscheinlich habe ich noch ein paar vergessen, aber das sind so die bei der Platzhirsche. Also jeder von denen hat so sein eigenes Mounting-System und deshalb, was man da sich holt, man wird auf jeden Fall dann erstmal in dem System drinstecken.
Ich habe die auch tatsächlich alle schon mal gehört, aber wenn man die so geballt vor sich sieht, ist das doch ein ganz schöner Dschungel.
Ich habe die mal zusammengeschrieben, ja.
Das ist ja schon der Hammer. Wobei man jetzt sagen muss, wir reden hier von unterschiedlichen Auflagenmaßen auch und es gibt für viele dieser Systeme auch tatsächlich Adapter. Also zum Beispiel an die Sony-Kameras mit dem E-Mount, da gibt es Adapter für ziemlich viele andere Objektive. Mhm. Da kriegt man also auch eine Menge Zeug drauf. Genau wie man zum Beispiel auf das Micro Four Thirds durchaus auch seine vorhandenen EF-Mounts, also die Canon-Optiken oder Nikon-Optiken drauf
kriegt. Das ist überhaupt so ein Thema. Das ist einer der, der interessanten Vorteile von diesen Systemkameras, und zwar kannst du größere Objektive, also von größeren Systemen, normalerweise drauf adaptieren. Es gibt auch einen ganzen Zoo von Adaptern mit Elektronik und ohne und mit Optik und ohne und was weiß ich. Mhm. Und das liegt eben im Auflagemaß, also den festgelegten Abstand zwischen Objektiv und Film oder Objektiv und Sensor in diesem Fall.
Genau.
Und der ist eben bei den verschiedenen Systemen fix, aber bei den Spiegelreflexsystemen, bei den größeren, ist der natürlich größer, weil da muss ja der Spiegel reinpassen. Also sind die Objektive gerechnet auf einen größeren Abstand. Und wenn ich jetzt auf so ein spiegelloses System mit wenig Abstand so ein Spiegelreflexobjektiv drauf machen möchte, finde ich in der Regel auch einen Adapter, der dazwischen passt. Ja,
ganz genau.
Da verliert man dann oft den Autofokus und ein paar andere Features, aber man kann die benutzen.
Ja, in der Regel haben diese Kameras relativ gute Möglichkeiten zum manuell Scharfstellen. Also einmal das von modernen Spiegelreflexen gewohnte Live-View, wo man eben das Bild sieht mit Bildschirmlupe, wo man dann genau reingucken kann, wo stelle ich denn jetzt gerade scharf. Mhm. Und dann haben viele Systeme jetzt dieses Focus-Peaking, wo dann der Bereich im Bild, der scharf ist, also die Konturen in dem Bereich, wo scharf ist, werden dann quasi nachgezeichnet mit einer auffälligen Farbe. Das kann schwarz, weiß, rot, grün, blau, was auch immer sein, je nach Hersteller und nach Einstellung. Und dann kann man eben auf dem Display und auch in dem elektronischen Sucher, weil durch den Spiegel gucken geht nicht, sondern man guckt immer auf einen kleinen Monitor, wenn sie einen Sucher haben, kann man dann eben sehr genau sehen, wo man eigentlich gerade fokussiert hat. Man ist halt in der Regel etwas langsamer als ein Autofokus.
Tja. Und jetzt schauen wir mal, was Spiegelreflex und Systemkameras gemeinsam haben. Erstens, beide machen Bilder.
Mach Sachen.
Das ist erstmal so gegeben.
Das,
ne?
Also kann man mal so sagen, ja.
Kannst mit beiden fotografieren. Du kannst auch heute in der Regel mit beiden Videos schießen.
Ja.
Das nächste, was sie gemeinsam haben, ist mit beiden. Beide haben Wechselobjektive. Das heißt, du kannst tatsächlich das Objektiv dem Anwendungsfall anpassen, sei das jetzt eine Festbrennweite, sei das jetzt ein irgendwie Superzoom oder sei das jetzt
Makrofischauge
und so weiter. Da gibt's ja alles Mögliche. Und sie sind so im Großen und Ganzen auch schon ähnlich, was die Features angehen. Da sind sogar teilweise die Systemkameras den Spiegelreflexen voraus. Also
ja.
Wenn ich da denke an eingebautes Swipe-Panorama-Feature und eingebaute HDR-Automatik und eingebaute, ach weiß nicht, du hast damit sowas jetzt mal gespielt.
Ja, beim letzten Mal werden wir es gesagt haben, zum Beispiel solche Live-Vorschau für Langzeitbelichtung. Also du siehst, während das Bild belichtet wird, siehst du ein Update auf dem Display.
Wie das langsam so das Licht ansammelt. Ne?
Ja, oder du hast so Live-Kombinationsmodus. Das heißt, nur die Bildbereiche, die sich geändert haben in der Belichtung, werden aufaddiert. Aber du vermeidest damit halt einfach Überbelichtung, wenn du jetzt länger eine Straßenlaterne fotografierst, willst aber die bewegten Wolken im Bild haben. Und also Zeug, also ich habe den Eindruck, dass die Hersteller sich bei diesen Systemkameras, was die Möglichkeiten in der Software angeht, mehr austoben dürfen, Fragezeichen, als bei den etablierten, ich sage es mal in Anführungszeichen, Profi-Spiegelreflex-Systemen.
Ja. Was ist unterschiedlich? Das ist jetzt die nächste Frage. Also fangen wir mal von außen, gehen wir mal von außen nach innen, ne? Gewicht und Größe ist natürlich ein großer Faktor. Warum ist das nicht nur die Kamera, sondern auch die Objektive?
Deutlich. Ja, also das hat natürlich auch wieder mit dem Auflagenmaß und mit dem Sensormaß zu tun.
Mhm. Du brauchst für kleinere Sensoren einfach nicht so große Objektive.
Genau.
Um den gleichen Bildwinkel abzulichten.
Micro Four Thirds ist da ja schon noch ein relativ großes Format. Okay, das Nikon 1er zum Beispiel ist noch kleiner. Fuji X-Mount ist aber, glaube ich, ein APS-C, wenn ich mich nicht irre. Das ist noch wieder relativ
meines
groß.
Wissens, ja.
Sony E-Mount ist, glaube ich, auch
APS-C. Ist auch ein APS-C, ja. Also viele von denen haben APS-C-Format, bis auf jetzt die Nikon mit ihrem 1er-Mount, die haben relativ kleine Sensoren, also sie sind deutlich kleiner als APS-C.
Und Micro Four Thirds ist da so irgendwo dazwischen. Es ist kleiner als APS-C, es ist aber deutlich größer als das 1-Zoll-Format von Nikon. Aber das ist schon erstaunlich. Also wenn ich jetzt mir mal meine kleine Fototasche, meine Umhängetasche anschaue, da passt die 5D mit einem angesetzten 24 bis 105 rein und dann ist die Tasche aber auch voll. Ich könnte alternativ die 5D da reinstecken mit dem 85 mm und könnte dann noch das 50er mitnehmen, dann ist die Tasche aber auch voll. In die gleiche Tasche könnte ich jetzt aber auch eine Micro Four Thirds Kamera mit wahrscheinlich 3 Festbrennweiten und einem Zoom reinlegen. Also das und vom Gewicht her wollen wir mal gar nicht drüber reden. Da hättest du wahrscheinlich das Gefühl, da wäre gar nichts drinne in der Tasche. Mal übertrieben gesagt.
Naja, dafür
das ist schon ein Unterschied.
Dafür hast du möglicherweise mit einer größeren Spiegelreflex etwas mehr Stabilität, weil einfach durch das Gewicht.
Du kannst sie besser greifen.
Du hast mehr Platz für deine Hände. Also das ist tatsächlich ein Unterschied, den man vielleicht im Hinterkopf haben sollte. Zweites Thema ist das Thema Benutzbarkeit, Knöpfe. Wie viele der Funktionen sind denn direkt über Tasten zugänglich oder über Räder zugänglich? Und wie viele muss man sich irgendwie erdaddeln, irgendwie durch Untermenüs und so weiter? Da sind so von der direkten Bedienbarkeit aus meiner Erfahrung die Spiegelreflexkameras immer noch ein bisschen weiter vorne. Die sind ein bisschen unmittelbarer, was das angeht. Du hast da jetzt was getestet. Du hast eine andere Meinung.
Schwierig. Ja, was heißt andere Meinung? Ich habe natürlich immer den Vergleich nur zu meiner relativ alten 5D. Da ist natürlich nicht viel. Also die Knöpfe, die sind überschaubar, die ich habe, und die Funktion ist fix. Das heißt, der Knopf tut genau das, was er tut, und das tut er immer. Den kriegst du auch blind erreicht. Alles ist gut. Die OMD, die ich in der Hand hatte, die EM1, die hat schon mal deutlich mehr Knöpfe als meine 5D. Jeder Knopf hat 2 Ebenen, also du kannst die ganze Kamera in 2 Ebenen schalten, Ebene 1, Ebene 2, und in jeder Ebene kannst du die Knöpfe alle komplett neu umbelegen, was sie tun sollen. Auch die beiden Wahlräder, also du hast vorne mit für den Zeigefinger und hinten für den Daumen hast du jeweils ein Wahlrad. Auch das kann in jeder dieser beiden Ebenen etwas anderes tun. Ich würde mal sagen, dass so eine Kamera, also jetzt speziell diese EM1, wie das bei den anderen Olympusen ist, weiß ich noch nicht. Aber die hat auf alle Fälle einen sehr großen Umfang an Möglichkeiten, die Knöpfe zu belegen. Und die kannst du dir wirklich auf deine Arbeitsweise anpassen.
Musst du es dann auch oder kommt die mit sinnvollen Defaults?
Das weiß ich nicht, weil ich habe sie natürlich nicht in Defaults gesehen. Ich habe sie dann vorkonfektioniert gesehen. Das habe ich relativ schnell verstanden, was der Matze da eingestellt hat. Da kam
also da tut sich viel im Moment, das weiß ich. Wobei du jetzt mit der Olympus gespielt hast. Ich habe ja mir vor einem Dreivierteljahr mal so auf dem Flughafen bei einer 2-stündigen Wartezeit mal nebeneinander ausprobiert. Und da wurde mir relativ schnell klar, dass die Olympus tatsächlich eine der flotteren ist. Und dass manche von den anderen immer noch so ein bisschen so gefühlt ein bisschen zäher sind im Vergleich zu den aktuellen Spiegelreflexkameras. Also ja, aber sie kommen langsam aber sicher.
Und zäh meinst du jetzt im Sinne von?
Zäh im Sinne von, wie schnell sich das bedienen lässt, wie flott sie reagieren auf irgendwelche Knopfdrücke oder sowas. Also zum Teil sind die da tatsächlich vom Gefühl her noch so ein bisschen, es ist nicht so unmittelbar.
Ja.
Aber das war jetzt nur eine kurze Beobachtung. Ich denke, wenn man das so gewöhnt ist und nichts anderes kennt, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, da fehlt mir auch so ein bisschen der Vergleich. Ich hatte ja nur einmal so eine, welche war es denn hier? Diese Fuji X100 hatte ich mal in der Hand. Wobei das fällt jetzt raus. Das ist nicht wirklich Systemkamera, weil es hatte kein Wechselobjektiv. Aber die hat mir nicht so gelegen. Also da war ich von der Olympus jetzt schon etwas überraschter, muss ich sagen. Naja.
Ja.
Aber gut. Also sehr flexibel. Der Haken dieser Flexibilität ist natürlich, wenn du so eine Kamera eingestellt hast und du gibst sie einem anderen Fotografen in die Hand und sagst, mach mal ein schönes Bild von mir, ja, dann kann hat der erstmal ein Problem.
Sie, machen Sie mal ein Bild von mir, stellen Sie mal hier mit dem Daumen da unten links scharf und dann, wenn Sie die Belichtung speichern wollen, müssen Sie vorne unten den zweiten Knopf von unten.
Genau, das ja, kannst du so. Vergessen.
Geht nicht.
Also du kannst dann natürlich irgendwo wieder auf ein Standardprogramm zurückschalten und da hast du die Buttons halt.
Grün. Genau. Ich mag grün.
Also das ist voll toll. Man kann viele einstellen, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht verzettelt.
Ja. Das nächste Thema, wo die auch immer besser werden, die Systemkameras, ist das Thema Fokusgeschwindigkeit. Ja. Da bauen die ja mit, also das womit die Spiegelreflexkameras bisher glänzen konnten, war, dass sie über eine Phase Detection, also eine Phasengeschichte, sehr schnell waren, sehr zügig waren und da haben die Nicht-Spiegelreflexen immer so ein bisschen hinterher gehinkt. Die haben dann über ihre Kontrast Detection haben die gearbeitet. Das heißt, die haben halt auf dem Sensor irgendwie Bild angeguckt und geschaut, wenn der Kontrast am höchsten ist, dann ist es scharf. Mittlerweile tut sich da einiges und viele von den Herstellern fangen an, diese Phase Detection einfach auf den Sensor einzubauen mit speziellen Pixeln, die dazwischen drin verteilt sind. Mhm. Und da gibt's also dann mittlerweile immer mehr von diesen Hybrid-Autofokus-Systemen, die erstaunlich schnell werden. Also die es dann teilweise mit den Spiegelreflexkameras durchaus aufnehmen können.
Wobei ich jetzt nicht weiß, welche von den Systemkameras das schon machen.
Und zum Teil machen sie es nur mit bestimmten Objektiven. Also in der Micro Four Thirds Reihe gibt es welche, die mit der einen Art von Objektiv das gut machen und mit anderen Objektiven gar nicht oder so. Muss man sich im Einzelfall angucken ja. Und vor allem einfach ausprobieren.
Das ist also die EM1 hat einen Phasensensor. Ich weiß aber nicht, wie der jetzt gestaltet ist. Der wird jedenfalls nur genutzt, wenn du die alten Four Thirds Objektive benutzt, damit das da vernünftig schnell funktioniert. Wenn du aber Micro Four Thirds Objektive benutzt, dann wird dieser Phasen-Autofokus nicht benutzt, sondern dann läuft er halt über seinen Sensor. Ist aber trotzdem erstaunlich schnell. Also wie auch immer sie das gelöst haben technisch, das ist beeindruckend. Und du hast natürlich dann solche Gimmicks drin wie die Gesichtserkennung. Das heißt, fokussiere dann dahin, wo ein Gesicht ist. Man macht sich da vielleicht...
Das ist dann Face Detection, nicht Phase Detection. Face,
genau.
Das muss man richtig aussprechen. Das eine ist die Phase und das andere ist das Gesicht.
Genau, und es geht um die Gesichtserkennung. Das klingt am Anfang erstmal total lustig, so wie etwas, was man sofort abschalten möchte. Das kann aber tatsächlich Vorteile haben. Also, ja, also vor allen Dingen, weil es gut funktioniert. Du kannst bei der Olympus sogar einstellen, wenn du ein Gesicht entdeckt hast, was groß genug ist, dass die Augen erkannt werden, ob du aufs vordere oder aufs hintere Auge fokussieren möchtest. Also das ist unglaublich. Also die machen da schon was mit der Software. Das wird bei anderen Systemen wahrscheinlich ähnlich funktionieren.
Jo, einer der großen Unterschiede ist natürlich das Thema Sucher. Ne? Das
ja.
Ist bei der Spiegelreflexkamera, wie der Name schon sagt, da ist ein Spiegel im Spiel und die gibt einem das Bild in einem Lichtpfad, der direkt durch das Objektiv reinkommt, ein optischer Pfad. Das heißt, da ist keine irgendwie geartete Umwandlung zwischendrin, außer dass es ein paar Mal um die Ecke gespiegelt wird. Aber damit ist das einfach das schnellere System, was den Sucher angeht. Schneller als das Licht, also das ist Lichtgeschwindigkeit, mit der man das Bild sieht. Und wenn das Bild eben über einen elektronischen Viewfinder geschickt wird, entweder den kleinen, den man so dann mit dem Auge sieht, wenn man in den Sucher schaut, oder eben das Display hinten auf der Kamera, dann bekommt man da halt ein Bild, was erstmal irgendwie durch die Elektronik durch muss. Das muss erstmal vom Sensor gelesen werden, muss ausgelesen werden, so und so viel mal pro Sekunde. Das heißt, das hat eine Wiederholfrequenz. Und das bringt es einem so ein bisschen ja später. Und das hat seine Vorteile, das hat aber auch seine Nachteile.
Ja, also ein Nachteil, also sagen wir mal so, die moderneren, die ich gesehen habe, die moderneren Kameras sind sehr schnell von der Wiederholfrequenz. Das heißt, du hast ein sehr flüssiges Bild da drauf. Ich möchte sagen, dass man immer noch sieht, dass es nicht wirklich live ist. Also es hängt minimal hinterher und man hat halt immer noch so das Gefühl, man schaut sich eigentlich eher einen Film an als die Realität. Das ist so mein Eindruck. Aber sie sind bei weitem nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, wo man wirklich eher so ein ruckeliges Bild hatte mit sehr schnellen Einzelbildern. Das ist es nicht mehr. Also es ist schon eher ein flüssiges Video. Kann allerdings wenn du jetzt wenig Licht hast, dazu führen, dass du Schlieren hast. Da gehen die Hersteller verschiedenartig rein. Die einen erhöhen einfach die Belichtungszeit für den Viewfinder, sodass du dann eben, wenn du schwenkst, ein verschliertes Bild hast, was sich dann wieder gibt, sobald du die Kamera stillhältst. Dauert dann so ein Sekündchen oder so. Andere Hersteller gehen daher, dass sie den ISO hochpumpen, sodass das Bild halt schnell bleibt und schlierenfrei bleibt, dafür aber eben rauscht. Das ist halt so ein Kompromiss. Was aber ein großer Vorteil ist, dass du, je nachdem wie du die Kamera einstellen kannst, kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte im Sucher schon die Belichtung sehen. Das heißt, wenn du eine Belichtungskorrektur machst oder wenn du manuell arbeitest und etwas einstellst, dann siehst du noch, bevor du das Bild überhaupt machst, quasi eine Live-Vorschau von dem, was du bekommen wirst. Also what you see ist tatsächlich what you get. Wenn du zum Beispiel auch dir Bilder anguckst, also dieses typische Chimpen, du machst ein Bild, nimmst die Kamera vom Auge, guckst aufs Display, nimmst die Kamera wieder ans Auge, das brauchst du auch nicht mehr, weil dieses Chimpen findet dann natürlich auch in dem Sucher statt. Das heißt, du guckst da durch, machst das Bild, lässt dir dann ganz kurz einblenden, wie ist das Bild geworden und kannst dann das nächste Bild machen. Oder wenn du bei strahlender Sonne draußen stehst, du kannst auf dem Display nichts mehr erkennen, na, dann schaust du halt in den Sucher, der ist ja dann geschützt von der Sonne, und gehst mit dem Scrollrad eben da durch und schaust dir die Bilder da drinnen an und zoomst da drinnen rum. Das ist wie ein zusätzliches Display. Das hat natürlich schon auch Vorteile. Ich muss trotzdem sagen, ich werde es letztes Mal schon erzählt haben, ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt, auf so einen Monitor im Sucher zu gucken und nicht das Live-Bild zu sehen. Wie gesagt, in dunklen Ecken oder im Schatten hatte das den Vorteil, dass man halt dann schon gleich mehr gesehen hat eigentlich, was man da fotografieren wird. Aber es war auch am Ende des Tages immer noch so ein, ich kann es beschreiben, vielleicht also als entkoppeltes Gefühl. Also es war...
Es ist nicht ganz so unmittelbar.
Ja, das, es war immer noch so, dass es war nicht so richtig meins. Also ich war nicht so richtig drin in dem Bild. Das sagte der Matze aber auch, also das ist eine Sache, das gibt sich jetzt nicht irgendwie so in ein, zwei Stunden ausprobieren, aber wenn man mal wirklich eine Woche intensiv damit gearbeitet hat, sagt er, dann ist man da voll drin und hat dann auch die Vorteile lieben gelernt, sagt er.
Ja, die Erfahrung habe ich noch nicht, also vielleicht muss ich doch mal irgendwann, vielleicht, mal schauen.
Jo.
Ja, aber letztendlich haben wir zwei unterschiedliche Systeme. Und jetzt, um ganz zum Schluss dann doch nochmal eine Lanze für die Systemkameras zu brechen, so eine richtige, ne? Was ist denn so richtig cool an den Teilen? Also Punkt 1, du kannst quasi jedes alte Objektiv draufschrauben.
Ja.
Mit entsprechenden Adapter, ja. Das ist klasse. Sie sind unglaublich gut für Video geeignet. Also, und da rede ich jetzt nicht nur von den Panasonics, ne, GH3 und Co., sondern mein Freund John, der jetzt, während ihr das hier hört, sind wir ja im Himalaya, der hat so eine 4-Rotor-Drohne dabei mit so einem Schwenkkopf unten drunter. Und dieses Teil ist tatsächlich bestückt mit einer Systemkamera, nämlich mit einer Sony NEX. Da hängt eine Sony NEX 5 drunter.
Cool.
Die entsprechend entkoppelt ist, also die ist mit so einem Gimbal-Kopf entkoppelt, also der kann die Drohne oben wackeln, wie sie will, die Kamera steht ruhig. Und das Video, was ich jetzt im Vorfeld davon schon mal gesehen habe, weil er hat das ja jetzt viel üben müssen und so, das ist der Hammer. Also das ist völlig gut, völlig klasse, völlig
das
cool.
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine schwebende Kamera.
Und ein Ding noch, was bei den Kleinen natürlich auch ein unglaublicher Vorteil ist gegenüber den Großen, sie sind unauffällig. Du kannst mit so kleinen Kameras einfach auf der Straße fotografieren. Du wirst von den Leuten nicht gleich als Profi erkannt, obwohl du da richtig gute Sachen rausbekommst qualitativ. Nehmen dich die Leute nicht gleich so für voll und damit kannst du eigentlich alles fotografieren, was du willst.
Was natürlich ein Nachteil sein kann, wenn du jetzt zu einem bestimmten Event bist und du bist jetzt nicht gebuchter Fotograf, möchtest aber trotzdem tolle Bilder machen, dann ist es so, wenn ich da hinkomme mit der 5D und ich packe da das 100-400 drauf, also ein weißes Objektiv, dann sagen alle sofort, oh, da ist der Fotograf, mach mal eine Gasse frei und dann gehst du da durch. Dann tippst du kurz auf die Schulter, Entschuldigung, darf ich kurz, selbstverständlich, selbstverständlich. Und dann wirst du durchgelassen, dann stehst du irgendwo ganz vorne und machst tolle Fotos.
Das ist ein umgekehrter Fall,
ja. Ist schon zweimal passiert. Jetzt wäre es natürlich der Clou, wenn du sagst, okay, ich will aber eigentlich spiegellos fotografieren, dass du dir zumindest mal so ein weißes Objektiv mitnimmst. Scheißegal, ob du damit nachher fotografierst, aber das machst du zumindest mal drauf, weil das ist das, was die Leute sehen. Und wenn du dann vorne bist, tausch das aus, machst da eine kleine Festbrennweite drauf und dann fotografierst du da. Das wäre vielleicht mal eine ganz lustige Idee.
Tja.
Ja, also, zum Thema Video könnte ich vielleicht noch ergänzen, das ist irgendwie die GH3, die du gesagt hast, Panasonic, das soll ja wohl im Augenblick so eine relativ gute Kamera sein für Video, was auch die Einstellungen angeht, also die möglichen Formate und Wiederholfrequenzen. Da ist Olympus so ein bisschen hinterher. Also die haben zwar einen unglaublich guten Bildstabilisator drin, das ist quasi ein schwebendes Stativ, aber du hast eben nur 30 Bilder die Sekunde. Bums. Friss oder stirb. Jo, und da fehlt halt noch so ein bisschen 25 oder 24, gerade wenn man irgendwie Videos mixen will oder so mit anderen Geräten. Das wäre noch, wär noch schick.
Na gut, also solltet ihr auch irgendeine Meinung zu dem Thema haben, lasst es uns doch wissen in den Kommentaren zur Folge 356 auf happyshooting.de. Und jetzt hören wir uns mal den Stefan an, der hat uns nämlich ein Audiobuch geschickt.
Du musst den schon auch starten.
Hallo Chris, hallo Boris. Ja, Mikrofon, Stefan aus Bochum. Und ich möchte euch und der werten Hörerschaft von meinem gestrigen Fotoausflug berichten, auf das viele Leute aus meinen Fehlern lernen mögen. Gestern habe ich eine Stunde Frust erleben dürfen, als ich losgezogen bin, um meiner Schwester Weihnachtsgeschenke zu organisieren. Die hat sich Fotos für ihre Wohnung gewünscht. Gestern Abend, dunkle Jahreszeit, draußen alles dunkel. Ich bin losgezogen, um ein, zwei gruselige Fotos zu machen. Prinzipiell die Voraussetzungen waren wunderbar. Ich war oben auf so einem Haldenhügel. Die werden jetzt hier im Pott an allen Ecken und Enden hergerichtet für Leute, die denn gerne begehen möchten. Wie gesagt, dunkel war es sowieso. Dazu fast Vollmond, der auch bei wolkenlosem Himmel irgendwie ja nicht ganz wolkenlos, also auf jeden Fall der Himmel super. Der Mond briet quasi auf mich runter. Sterne waren zu sehen, so ein paar kleine Wolken, die dann vom Mond beleuchtet waren. Alles total super. Oben dann auf der Halde auch der weite Blick rundrum und obendrauf standen dann, ich glaube, irgendwie 6 oder 8 Bäume irgendwie im Vieleck, was dann irgendwie sehr kultistisch irgendwie aussah, als ob man da direkt die schwarze Messe hätte feiern können. Also alles fototechnisch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man nicht eventuell auch was fokussieren wollte. Es war halt dunkel, dementsprechend war mit der Kamera war einfach nichts zu fokussieren, weder mit dem Live-View noch halt irgendwie manuell über den manuellen Fokus oder sonst wie. Ich habe nichts gesehen, die Kamera hat nichts gesehen und ob das Ganze jetzt scharf würde, war, konnte man dann auf dem Display hinterher, also mit langer Belichtungszeit, hat man natürlich einigermaßen helle Fotos hingekriegt. Aber es war halt auf dem kleinen Display nur sehr schwer zu beurteilen, ob das Ganze jetzt scharf war oder nicht. Ich habe das Ganze per Twitter auch schon kurz mit Chris und Boris andiskutiert, habe dann von Chris den Tipp bekommen, dass wohl ein Laserpointer am Schlüsselbund da gute Dienste tut, sodass man dann auch spontan Dinge rausholen kann, um zu fokussieren. Ich habe mir auch überlegt, eventuell hätte man blitzen können, wobei eigentlich wollte ich nicht blitzen, weil diese Halde direkt neben einem Wohngebiet liegt und ich total glücklich war, dass ich da oben jetzt alleine bin und fototechnisch wirtschaften kann, ohne dass mich irgendwer stört. Eine andere Idee von mir war, eventuell eine Taschenlampe mitzunehmen oder jetzt bin ich endlich drauf gekommen. Ich hatte natürlich mein Telefon dabei, das hätte ich irgendwie oben in eine Astgabel klemmen können und dann darauf fokussieren. Ist jetzt zu spät. Insgesamt habe ich innerhalb der Stunde, ich glaube, 2 Fotos gemacht, wo ein Teil eines Baumes scharf drauf war. Das Foto ist noch nicht immer so schlecht. Ich habe das jetzt auf blöd mal mitgeschickt. Keine Ahnung, ob Chris und Boris das dann verlinken oder nicht. Auf jeden Fall in der dunklen Jahreszeit mein Tipp, wenn ihr im Dunkeln irgendwas fokussieren wollt, nehmt eine Lampe mit. Viel Spaß. Ciao, ciao.
Ja, so lernt man. So lernt man. Ganz einfach, ne? Durch Fehler machen, durch Ausprobieren. Das nächste Mal macht das besser.
Ja. Ich habe übrigens in so einer Situation tatsächlich auch schon gestanden und ich weiß aber, ich werde das nächste Mal wieder in so einer Situation stehen. Also wenn man das plant, dann ist ja gut, aber wenn du in so eine Situation reinrutscht, weil du dann irgendwie doch länger bist auf der Feier und dann irgendwie doch noch spontan Fotos machen willst, dann hast du halt nicht unbedingt immer dein Equipment so dabei. Also da finde ich jetzt die Idee, die du da gesagt hattest, Chris, vielleicht mal doch sich einen Laserpointer an Schlüsselbund zu machen, so für alle Fälle.
Also jetzt nicht gerade so einen illegalen grünen, ne, sondern so einen simplen roten, der müsste da eigentlich schon reichen.
Boah, so einen kräftigen blauen hier. So,
ja,
so,
ja.
Der auch ein bisschen zwickt, wenn du länger als eine Sekunde drauf hältst.
Zwickt, ne? Ich denke, das ist ein guter Lerneffekt an der Stelle. Übrigens zum Thema im Dunkeln, ne? Weißt du, worüber ich mich regelmäßig ärgere? Ich habe zwar jetzt, also wenn ich die 5D Mark II nehme, ich habe zwar da hinten auf der Rückseite ein beleuchtetes Display und ich kann oben das Display beleuchten, aber was ich nicht beleuchten kann, ist der Knopf, wo ich den Modus einstelle. Also wenn die Kamera jetzt auf, sagen wir mal, die steht auf Blendenvorwahl und ich möchte gerne auf manuell stellen. Und da ist ja auch kein, ist da ein Anschlag dran? Warte mal.
Der hat einen Anschlag, doch die 5D hat einen Anschlag.
Also hier die 100D zum Beispiel hat keinen Anschlag, die dreht sich rundum.
Oh, das ist blöd.
Und da kannst du also nicht mal mehr eben abzählen. Das heißt, ich muss mir da irgendwie noch eine Markierung, eine fühlbare Markierung, wahrscheinlich eine Kerbe reinmachen bei M oder so. Weil ich bin da schon ein paar Mal da gestanden und da musste ich halt doch irgendwie das Telefon zum Leuchten rausholen und das nervt irgendwie. Weil das willst du halt nicht. Tja.
Ja. Gutes Ding. Ja, mit Anschlag dreht sich's besser.
Oder vielleicht braucht man dazu auch so einen roten Dot, so einen Pömpel, so einen Noppenpömpel, ne?
Vielleicht keine schlechte Idee, ja, tatsächlich. So, aber dann nicht oben drauf, sondern an die Seite. An
die Seite aus. Die Andrea hat
uns. Moment.
Nicht. Hey, du kannst nicht immer diesen Flow dieser Sendung zerstören, weil du da jetzt an. Nein, ich will spontan sein. Ja. Nein, ich sag das jetzt einfach. Die Andrea hat uns geschrieben. Hallo Chris, hallo Boris. Leider kann ich euch. Genau, Leute, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt in die Kommentare, ob das den Flow stört oder nicht. So, hallo Chris, hallo Boris. Leider kann ich euch mit zwei Kindern seltenst live verfolgen. Darum bin ich immer froh, wenn ich mal in euer Archiv reinhören kann. Danke hierfür. Ja, bitte doch, ne? Sicher habt ihr schon mal das Thema scharfe Augen behandelt. Und ich bin wahnsinnig neugierig, mit welchen Tricks von Kameraset und Licht bis zur Nachbearbeitung man die Augen eines Porträtierten so richtig klar, glänzend und scharf bekommt. Könnt ihr mir sagen, in welche Folge ich da reinhören muss? Das wäre fabelhaft. Herzlichen Dank und sonnige Grüße, Andrea. In diese.
Genau, habe ich übrigens auch schon gemailt.
Also, scharfe Augen. Also Augen sind oft richtig dann richtig cool in Porträts, wenn sie leuchten. Und also wie leuchten Augen? Auf jeden Fall. Und wie leuchten Augen? Na, durch mehrere Möglichkeiten. Also die eine ist natürlich erstmal genug Licht in die Augen kriegen.
Yep.
Also die sollen jetzt nicht irgendwie angestrahlt werden mit zwei Taschenlampen, das würde doof aussehen, aber das passiert halt ganz gerne, dass man, na, die Augen, die haben oben drüber die Augenbrauen und dann sitzen die ein bisschen tiefer im Kopf und wenn das Licht dann so von schräg oder von oben kommt, dann ist es halt blöd, weil dann nicht genug Licht in den Augen landet. Also das ist mal so die Grundgeschichte, Augen brauchen Licht.
Wer dazu übrigens mal ein extremes Beispiel sehen möchte, wie das im Film oder im Fernsehen eingesetzt wird, der möge sich mal die alten Folgen Raumschiff Enterprise, so mit Captain Kirk und Spock und Pille, McCoy und sowas angucken. Da gibt es nämlich ganz viele Einstellungen, wo dann zum Beispiel der Captain etwas sagt und er ist groß zu sehen, nur so kopfporträtmäßig. Alles ringsrum ist ziemlich düster und dann geht aber so ein Lichtrechteck genau über so Augen-Nase-Partie rüber, wo die also wirklich mit so ganz gezielten Spotlicht ein Glanzlicht in die Augen gesetzt haben, natürlich noch aus anderen Gründen, aber da sieht man, wie da plötzlich die Augen zum Vorschein kommen. Ist halt ein sehr übertriebenes Beispiel, aber da kann man das sehr anschaulich sehen. Laufen gerade auf ZDF Neo, glaube ich.
Hier sind ein paar super Tipps im Chat gelandet. Taschenlampe ans Ohr.
Was, um die Augen scharf zu kriegen?
Das leuchtet dann von innen, weißt du.
Ach so.
Oder Belladonna. Ne, da kriegt man Teelicht in den Hohlraum hinter die Augen stellen. Ich glaube, die funktionieren nicht.
Nee. Ich glaube, für den Chat ist es auch schon ganz schön spät.
Ja, ja, die sind, die werden langsam etwas albern, ne?
Es ist ja, es geht schon auf 23:30 zu, wo wir das hier aufnehmen.
Ja, wir also sind ja auch gleich durch.
23:24 haben wir
es. Ja, haben es ja gleich. Ja, also das Licht in die Augen, wichtiges Ding. Das zweite sind die Catchlights. Das sind diese kleinen hellen Reflexionen in den Augen. Die machen es lebendig. Mhm. Also da leuchtet es dann im übertragenen Sinne, weil es halt lebendiger aussieht, weil das Auge feuchter aussieht und irgendwie, ja. Ja, nee, lebendiger, das ist das beste Wort dafür.
Übrigens auch nicht zu vergessen, wenn das Licht mal da ist, die Schärfe natürlich an sich, also der Fokus. Also zum einen, viele Objektive sind, wenn sie jetzt bei Offenblende arbeiten, nicht an ihrer schärfsten Ausbeute, sag ich mal so. Das heißt, bei Offenblende hast du zwar viel Licht drinne, aber schärfer wird's, wenn du einfach mal so ein oder zwei Blendenstufen abblendest, dann kann das Objektiv einfach technisch mehr und du kriegst unter Umständen eben auch einen besseren Fokuspunkt hin, wenn du nämlich Personen fotografierst, die Person bewegt sich, du bewegst dich ein kleines bisschen und dann bist du, je weiter offen die Blende ist, schnell aus dem Schärfebereich raus und dann ist das Auge ebenso gerade eben nicht mehr scharf, dann ist das Augenlid scharf oder die Wimper davor. Das ist halt ein Problem, gerade mit dem Autofokus, wenn der dann nicht auf die Pupille greift, sondern auf das Lid drumherum oder eben auf Augenbraue oder Wimpern, je nachdem, welchen Abstand du hast. Und der schärfentiefe Bereich reicht nicht aus. Das ist dann, wenn du so gerade eben aus der Schärfe raus bist, sieht das auch schnell ein bisschen matschig aus. Also da lieber ein bisschen abblenden und ein bisschen mehr Schärfentiefe ist ein Garant für knackige Augen. Und achte darauf, dass die Pupille klein ist, damit, dass man viel von der Iris sieht. Denn die Iris gibt die Augenfarbe, dann sieht man die Augenfarbe viel besser. Und die Iris hat die Struktur vom Auge. Da sind die ganzen feinen Äderchen drin, da ist so diese Marmorierung von dieser Iris. Das gibt Struktur und die kann man hinterher in der Bildbearbeitung auch schön rauskitzeln mit entsprechenden Schärfealgorithmen und ähnlichen. Und dann sieht es eben gleich nochmal viel, viel knackiger aus.
Jo, dann ist in der Nachbearbeitung ein bisschen Nachschärfen der Augen manchmal ein gutes Mittel, da noch ein bisschen was rauszuholen. Vorsichtig damit, aber so mit Lightroom und Co., da kann man so einen Pinsel machen und da so ein bisschen an den Augen schärfen. Ich würde nicht alles komplett nachschärfen, weil na, die Haut, die mag das manchmal nicht so. Aber gerade die Augen sind da ein ganz guter Kandidat.
Yep. Ja. Bei Lightroom am Schärferegler einfach mal die Alt-Taste festhalten, wenn ihr an dem Maskenregler zieht, dann sieht man in Schwarz-Weiß sehr schön, in Weiß, das ist das, was vom Schärferegler beeinflusst wird und in Schwarz das nicht. Und wenn man den dann rüberzieht, dann sieht man sehr schön, wie man es wirklich auf die feinen Konturen begrenzen kann.
Ja, das wäre es eigentlich schon. Also das sind so die wichtigen Sachen. Hm. Licht in die Augen, Catchlights und vielleicht noch so ein bisschen nachschärfen.
In der Nachbearbeitung, wie gesagt, ein bisschen scharf nachschärfen. Unter Umständen sogar leicht aufhellen. Also wenn das Licht wird ja meistens jetzt nicht gezielt für die Augen gesetzt, sondern für den ganzen Körper oder den ganzen Kopf. Es hilft dann, die Augen noch so ein bisschen herauszuholen, indem du sie noch mal so einen Tuck, also nicht übertreiben, so einen kleinen Tuck aufhältst in der Bearbeitung und vielleicht den Kontrast noch ein bisschen reinziehst. In dem Moment, wo du ein bisschen Kontrast reinnimmst, wird das Auge nämlich wieder ein bisschen dunkler. Das kannst du wieder kompensieren mit Aufhellen. Und wenn du es ein bisschen heller machst, als es jetzt natürlich wäre, nur so ein Hauch, dann strahlen die förmlich. Das sieht dann ganz schön aus.
So, den nächsten, der drin war in unserer Liste, den habe ich mal in die nächste Sendung genommen, weil wir haben eh schon genug hier drin.
Ja, ist in Ordnung.
Und den übernächsten auch. Klick. Ja. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch das Geräuschrätsel auflösen.
Wir wollen ja nächste Woche auch noch was haben und
haben wir dann auch.
Haben wir dann.
Geräuschrätsel.
Ja. Dann, ja, also so machst du mir natürlich auch den Flow kaputt.
Wieso das denn?
Ja, weil ich nur eine Zwischenablage habe und wenn die Themen dann dabei rausfliegen, ist das natürlich für die Kapitelmarke schwierig. Aber hier kommt nochmal das Geräuschrätsel von Michael. geil, ne?
Also das letzte Geräusch ist mir nicht klar, der Rest eigentlich schon, weil wenn man es weiß, dann, dann sieht man, dass es eine Polaroid Land Model 350 ist.
Ja, das habe ich nämlich verwechselt, aber als wir die 355 aufgenommen hatten, da dachte ich, ah, das Bild, was wir gekriegt haben als Fotofakt für die 355, das kommt mir so bekannt vor. Und er hatte nämlich ein Foto mitgeschickt, aber die sieht, glaube ich, gleich aus, baugleich mit der 350, mal vom Sucher abgesehen. Ja, er schreibt hier.
Ah, das letzte Geräusch ist das Auseinanderziehen des Bildes.
Richtig. Ah. Also hallo ihr beiden, ich habe mal wieder ein Geräuschrätsel für euch. Es handelt sich um die Polaroid Automatik 350 Lendkamera. Im ersten Teil hört man das Öffnen der Kamera, das Spannen des Verschlusses, das Auslösen und Zusammenfalten der Kamera. Im zweiten Teil, so ab 20 Sekunden, hört man dann das Entwickeln des Bildes, alles zeitlich sehr stark komprimiert. Das Entwickeln alleine hat circa 2 Minuten gedauert. Ja, und dieses Ritsch, da wird halt dieser Film auseinandergezogen. Ja, Foto hat er noch mitgeschickt. Ich guck mal dran, dass ich dran denke, das in die Shownotes zu packen. Dann könnt ihr das auch sehen.
Cool, dann haben wir es jetzt. Dann kommst du doch noch vor Mitternacht in die Falle.
Ach ja.
Gut, wir wünschen euch was. Bis nächstes Mal. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.